zusammen. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Vielleicht kennt ihr mich ja, der ein oder andere von euch, von diversen Podcasts, unter anderem den Giganten. Ich bin ganz gespannt, wie die heutige Folge mit den drei Fragezeichen sein wird. Und wenn ihr das alle gut macht, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dann komme ich bald mal irgendwie, irgendwo bei euch vorbei.
Herzlich willkommen zur 50. Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Heute ist eine Jubiläumsfolge und eine ganz besondere Folge wird es heute werden. Es geht, ihr habt es schon im Titel gelesen, um die drei Fragezeichen. Mit mir besprechen wird das der liebe Oliver, der es jetzt kurz einmal vorstellen kann.
Hallo Christian, du alter Bananenfan. Ich freue mich, dass ich wieder mit an Bord bin.
Hey, der Podcast könnte ohne dich ja nie in dieser Form funktionieren. Sonst wäre es ja nur die linke Hand des Podcasts. Und das wäre nicht so schön für mich und schon gar nicht so lustig, muss ich da sagen.
Absolut. Und es ist ja auch ein großes, ich hätte fast gesagt ein kleines, aber es ist ja auch ein großes Jubiläum.
Großes.
Ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich ansprechen wolltest. Es ist unsere 50. Show und liebe Hände, ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Holt euch eine Tröte aus der Speis oder aus dem Kammerl und pustet mal ordentlich eine auf uns. Wir sind gut gelaunt und was gibt's Besseres, lieber Christian, als den 50er mit drei Fragezeichen zu feiern, oder?
Ja, gar nichts. Es gibt de facto nichts Besseres für mich.
Ja, ganz genau.
Mhm. Haben wir schon erwähnt, dass es die 50. Folge heute ist? Also eine Jubiläumsfolge.
Na,
hättest du vor eineinhalb, zwei Jahren gedacht, dass wir jemals 50 Folgen und so viele Specials noch raushauen? Dass wir so lange dranbleiben, ich bin überrascht. Und jetzt, es steht ja bald unser zweiter Geburtstag vor der Tür, den wir natürlich mit einer Gala begehen werden. Aber jetzt schon, jetzt die 50. Folge, ich bin wirklich von den Socken.
Ich bin zu Tränen gerührt und es macht mir wirklich nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Ich sage es eh bei jeder Gelegenheit. Es ist nicht nur Spaß, mit dir zu telefonieren und zu podcasten, sich mit den Helden und Heldinnen, und vielleicht kommt ja wieder mal eine, zu beschäftigen, sondern es macht auch Spaß, das Ganze dann zu bearbeiten, zu schneiden, rauszuschicken, dann auf den Social-Media-Plattformen zu teilen. Und es ist ein schönes Ventil und es freut mich persönlich immer, wenn wir dann positive Rückmeldungen kriegen. Ich würde mir wirklich freuen, wenn ihr, liebe Hände, uns weiterhin auch vielleicht unsere Bekannten, die uns da auf WhatsApp ab und zu mal schreiben, schreibt es doch einfach auf den offiziellen Plattformen, weil das ist gut für den Algorithmus, das hilft uns bei der Verbreitung weiter und das möchte ich zu unserem 50er euch mit auf den Weg geben.
Wenn du das schon so jetzt ansprichst, dann zieh mir mal das Housekeeping vor, würde ich sagen, weil wir haben im Vorfeld ein bisschen telefoniert und da hast ja du gesagt, bei den drei Fragezeichen, da gibt es ja sowas wie eine Telefonlawine. Olli, erklär uns das einmal genauer. Was meinst du da damit?
Nee, die Telefonlawine, ich denke mal, viele von euch, die da jetzt eingeschaltet haben und sich unseren Podcast anhören, kennen die drei Fragezeichen-Hörspiele, kennen sich ziemlich gut aus, sind vielleicht sogar Fans und die kennen dann auch die Telefonlawine. Die funktioniert so, jeder von den drei Fragezeichen, also Justus, Peter und Bob, ruft fünf Freunde an und die rufen wiederum fünf Freunde an und die rufen wiederum fünf Freunde an, wenn sie eben irgendwas herausfinden wollen, wenn sie irgendwie eine Information brauchen. Und so kommen sie dann irgendwann vielleicht zu jemandem, der die Information hat. Zum Beispiel suche grünen Ford Escort und mit dem Kennzeichen 555 Nase. Und ja.
Na gut, aber Olli, was hat das mit uns zu tun?
Ja, und ich habe diese Idee jetzt adaptiert auf unseren Podcast, lieber Christian, und habe mir gedacht, wenn jetzt wir 5 Leute fragen, Leute, könnt ihr unseren Podcast teilen oder 5 Freunde anrufen und von unserem Podcast erzählen? Und die wiederum machen das Gleiche mit 5 Leuten und Freunden und die wiederum und die wiederum und die wiederum, was glaubst, was da abgeht? Dann sind wir vielleicht bald so, sind wir vielleicht bald auf dem Level wie die Giganten.
Ja, auf welchem Level sind die?
Ja, das wird uns der liebe Shaggy, bei dem wir uns recht herzlich bedanken wollen, dass er uns im Vorfeld einen kleinen Einspieler zugeschickt hat. Der kann uns das vielleicht mal sagen, wie viele Hörer die gehabt haben. Und ich wünsche mir sehr, dass die auch mal wieder delivern, die beiden Giganten, der Shaggy und der Markus. Also möchte auch gern für die beiden einen kleinen Plug absetzen. Horcht euch die Gigantenfolge an. Die haben sehr, sehr schöne Nerd-Themen auch besprochen.
Die haben ja mal ganz viel wieder runtergenommen. Die waren ja dann, sind die alten Gigantenfolgen weg?
Die sind jetzt auch wieder da mittlerweile. Die waren einmal weg, aber jetzt sind sie wieder da. So wie so wie der Heider. Bin weg, bin wieder da.
Er erinnert mich.
Ja. Genau,
so ist es. Ja, Olli, dann würde ich sagen, haben wir jetzt das Housekeeping rein?
Ja, gern.
Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fanpost@derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
Super. Olli, wunderbar, dass wir uns wieder mal hören zu diesem wunderschönen Thema. Du weißt, mir geht es ja mit den 3 Fragezeichen in etwas so wie dir mit den Masters. Du hast ja einen anderen Podcast mit einem Bekannten von dir aus Salzburg. Das ist der Dieter.
Oh. Das ist so ein schöner Jingle. Christian, es ist so ein schöner Jingle. Da ist dir wirklich ein Gold, ein Platinwerk gelungen.
Ich glaube auch. So oft, wie der gespielt wird. Auf jeden Fall besprecht sie in diesem Podcast Masters-Hörspiele Folge für Folge. Ihr habt euch da ein großes Projekt vorgenommen. Bei welcher Folge seid ihr mittlerweile?
Also wenn die 3 Fragezeichen da jetzt erscheinen, wir nehmen ungefähr 1,5 Wochen vorher auf. Aktuell sind gerade 5 Folgen auf Skeletor.at abzurufen oder natürlich auch auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Ich bin übrigens draufgekommen, Christian, wir sind auch auf Amazon Prime.
Da gibt es auch Podcasts, okay.
Also Amazon, auf der Amazon Music App, die du mir damals in Ebens immer empfohlen hast.
Ah, da meinst du jetzt die Masters oder meinst beide? Oh, interessant. Mhm. Ja, gut zu wissen.
Zumindest, oder vielleicht auch nur die Hände. Die Hände auf jeden Fall.
Okay. Ja, toll. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das sind natürlich positive Nachrichten. Je mehr Orte der Verbreitung es gibt, umso besser für uns.
Ja. Du, wo war ich gerade? Irgendwas habe ich gerade gesagt.
Du hast uns erzählt, dass...
Fünf Folgen sind gerade.
Ja. Passt. Mhm. Ist gut. Ihr habt also noch 30 Folgen circa vor euch. Genau genommen sind es, glaube ich, 32. Am Schluss habe ich nur ein Hörspiel für euch geplant. Also es wird wahrscheinlich 38 Folgen geben, wenn nicht die Serie, über die wir ja, glaube ich, in jedem Podcast sprechen, vorher passiert. Du, auf jeden Fall waren für mich die 3 Fragezeichen in etwa sowas wie für dich die Masters. Ja? Ich habe früher sehr oft 3 Fragezeichen-Kassetten zum Einschlafen mir angehört. Du kannst dich noch erinnern, Kassetten, das hat man umdrehen müssen. Ja, nach, weiß nicht, 25 Minuten wahrscheinlich oder sowas. Und ich habe da ein paar Kassetten gehabt, die bei weitem nicht alle gehabt. Ich habe ich weiß jetzt gar nicht mehr die genaue Anzahl, auf jeden Fall habe ich mir die immer und immer wieder angehört und habe das sehr, sehr spannend und mystisch gefunden und das habe ich einfach zu einer Zeit gebraucht. Und ich war fasziniert von diesem detektivischen Wissen und dem Justus, der ja teilweise schon ein bisschen wie der Sherlock rübergekommen ist. Und da muss ich auch sagen, es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wie alt werden wir da gewesen sein? Ja, so zwischen 10 und wahrscheinlich 12, 13. Ja, ich glaube viel länger nicht. Da habe ich einen Freund gehabt in der Unterstufe, den Blackie, und mit dem haben wir dann auch sehr oft so Sherlock-mäßig gespielt oder drei Fragezeichen gespielt und wollten wir halt auch so Detektive sein. Ja. Mhm. Was uns natürlich nie so gelungen ist, weil wir keine Fälle gehabt haben, die wir aufklären hätten können. Mhm. Wirkliche. Und auch die Erwachsenen sind auch mit uns jetzt nicht so ernsthaft umgegangen. Also wir sind schon, denke ich, als Kinder wahrgenommen worden und nicht so wie die drei Fragezeichen, die ja von den Erwachsenen auch wirklich als Hilfe angesehen werden, oder? Und eigentlich auch als Erwachsene dann wahrgenommen werden. Ja, ich habe mit dem Blackie, den ich vorher angesprochen habe, natürlich waren wir nicht nur als Detektive unterwegs, sondern wir haben auch viele so Spiele gespielt. Also der Blackie vor allem hat viele Brettspiele gehabt, sowas wie Scotland Yard oder Sherlock-Spiele, wo man irgendwelche Fälle dann aufklären muss, so Karten, also es war ein Brettspiel, wo du immer so Karten abheben hast können und neue Tipps dann irgendwie kriegen hast können. Naja, hast du auch sowas gespielt?
Ja, also Scotland Yard zum Beispiel habe ich auch als Kind sehr, sehr gerne gespielt und ich würde es auch jederzeit wieder spielen. Also ab und zu spiele ich ja noch ganz gern Brettspiele, kommt sehr, sehr selten dazu. Aber ich freue mich schon, wenn mein kleiner Sohn dann in dem Alter ist, wo er die Brettspiele dann mit mir spielt. Und dann werde ich natürlich Scotland Yard und auch andere schöne Detektivspiele wieder aus der Schublade hervorkramen.
Ja, das zum Beispiel ist
die Cluedo. Jagd nach dem blutroten Rubin habe ich mal gehabt. Das war ganz was Tolles, Spannendes.
Und kennst du Cluedo?
Cluedo habe ich nie gespielt.
Mhm. Da sucht man doch auch einen Mörder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja. Ja, das ist richtig. Das war cool. Und dafür habe ich ein Der Pate-Spiel. Das war sehr cool. Da geht es natürlich auch um Kriminalfälle.
Hersti, ich plane da schon jetzt einen Spieleabend mit dir. Du hast ja mal wieder nach Wien. Wir treffen uns in der Kreise. Dann nehme ich ein, zwei Bier mit und wir spielen. Gemeinsam irgendein Spiel.
Live streamen. Wir könnten live streamen, wie wir Brettspiel spielen.
Ist sowieso.
Hörer werden Sie das schauen, horchen,
ist oder? Der nächste Schritt. Wir müssen bekannter werden und wir müssen uns da zeigen. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei.
Ja, wir sind eh sehr schön anzusehen. Im Gegensatz zu Justus Jonas, der hat ja ein bisschen Probleme mit seinem Aussehen. Ist das richtig?
Hat er Probleme? Na gut, er ist ein bisschen molliger, oder? Oder ist er sonst da noch irgendwie entstellt? Ich glaube nicht, habe ich nicht in Erinnerung.
Nein. Aber er strotzt jetzt nicht gerade vor Selbstvertrauen, was sein Optisches betrifft.
Natürlich, wenn du als Jugendlicher mollig bist, ist klar, dass du nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ne? Denke ich mal. Aber er ist sehr, sehr gescheit dafür.
Das ist wahnsinnig schlau.
Und das ist der Schlauste von den dreien auf jeden Fall.
Das wollte ich vorher noch sagen, weil du hast gesagt, die drei Fragezeichen werden einfach auch von ihren Handlungspartnern sehr ernst genommen und von den Erwachsenen auch. Und ich finde, das ist auch ein kleines Geheimnis, glaube ich, für den Erfolg der drei Fragezeichen, denn ich finde auch die Hörer, die jugendlichen Hörer in erster Linie natürlich, an die sie ja ursprünglich die Hörspiele gerichtet haben, auch wenn die Hörer mittlerweile wahrscheinlich einen höheren Altersdurchschnitt haben.
Ich glaube, das ist der Durchschnitt jetzt bei 35, habe ich mal gehört.
Genau, ja. Aber die haben sich sicher auch abgeholt gefühlt und ernst genommen gefühlt. Ernster wahrscheinlich zum Beispiel als bei TKKG oder so, die ja dann manchmal schon mehr so die kleineren Kinder dann auch wieder ansprechen. Und auch überhaupt, die Fälle sind halt auch wirklich nachvollziehbarer und nicht so plakativ. Bei den TKKG-Folgen geht es halt sehr oft auch irgendwie um irgendwelche Minderheiten oder irgendwelche Dinge, die man schwarz-weiß malen kann. Und die drei Fragezeichen sind durchaus ein bisschen vielschichtiger, möchte ich fast sagen.
Kann ich den Vergleich jetzt, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, weil ich mich mit DKKG wirklich, wirklich null beschäftigt. Es gibt kein einziges Hörspiel von TKKG, das ich gehört habe. Das kann ich jetzt allen Ernstes sagen. Ich war ein Drei-Fragezeichen-Fan und bin das nach wie vor. Vielleicht hören wir mal die TKKG einmal an. Bezweifle es aber, kann es jetzt schon sagen. Mir haben es manche Sprecher sehr angetan und dadurch auch manche Figuren. Ich habe zum Beispiel immer gern die Stimme von Morton gehört oder vom Hitchcock, die so, solange die noch dabei waren, und das war in den alten Folgen und die alten Kassetten, die ich gehabt habe, waren die dabei. Die, finde ich, haben immer in spannenden Situationen wieder für Sicherheit gesorgt. wenn es in irgendeiner brenzlichen Situation waren, und dann ist der Morton wieder da gekommen mit dem Rolls Royce und mit dieser angenehmen Stimme, und er war ein Erwachsener, dann habe ich mich schon immer wieder sicherer gefühlt und habe mir dann gedacht, ja, die Fragezeichen, jetzt sind sie nur mehr davon gekommen, weil es kann ihnen nichts mehr passieren, sie sind mit Morton unterwegs. Das, ja, war immer sehr schön, auch die Vorstellung, in so einem luxuriösen Auto zu sitzen, ist natürlich auch cool.
Na, selbstverständlich. Ich meine, gibt es jemanden, der mehr für Sicherheit sorgen kann als Knight Rider David Hasselhoff höchstpersönlich? Ne? Also von daher, wenn ich da diesen Vergleich gleich mal ziehen darf, weil der Morton hat ja natürlich die Stimme vom Andreas van der Meeden, und der leider vor einigen Jahren, mittlerweile schon etliche Jahre, verstorben ist, zu früh, der hat ja den David Hasselhoff gesprochen, aber auch den Trapjaw bei den Masters of the Universe. Mhm. Da wiederum, lieber Christian, da musst du aufpassen, weil, der ist nicht so, da kannst du dich nicht so in Sicherheit wägen bei dem.
Beim Trapjaw, da darf man sich nie in Sicherheit wägen. Nein, da muss man aufpassen. Aber ich muss ja dazu sagen, die Spielfigur vom Trapjaw gefällt mir sehr, sehr gut und ist auch, das sage ich dir jetzt im Vertrauen, eine der stabilsten von der ganzen Master-Serie.
Ja, Gott sei Dank.
Naja, wirklich. Dank. Und ich kann mich erinnern, als ich meine dann von meinem Elternhaus mal mitgenommen habe nach Wien, wolltest du unbedingt einmal den Trapjaw in der Hand haben. Mhm. Weil du den als Kind immer gern gehabt hättest. Aber kommen wir zurück.
Das ist richtig.
Kommen wir zurück zum Thema. Hitchcock war mir wichtig und eine meiner liebsten Nebenfiguren ist, und da kommen wir dann im Experten-Talk, das nehme ich jetzt vorweg, es gibt auch wieder mal einen Experten-Talk in dieser Folge. Beim Experten-Talk werden wir ein bisschen näher auf diese Figur eingehen, nämlich, ich finde da schon den Namen so großartig, Skinny Norris. Was gibt dir das Skinny Norris, Olli?
Skinny Norris wird übrigens auch von Andreas van der Meeden gesprochen. Das ist mal die erste Sache, die mir dazu einfällt. Und ansonsten ist es natürlich ein super, super Gegenspieler. Taugt mir sehr, Name ganz, ganz großartig.
Super Name.
Liebe ihn.
Skinny Norris oder Chuck Norris?
Skinny Norris. Und zum Hitch muss ich auch noch was sagen, lieber Christian. Also Hitchcock, Alfred Hitchcock, der Erzähler in den Folgen, ist natürlich der Peter Bassetti.
Ja, wer sonst?
Ganz genau, von uns ja immer liebevoll, also von hauptsächlich von unserem gemeinsamen Freund, dem Dieter. Ja. Immer liebevoll Peter Spassetti genannt, weil er ja auf den Skeletor spricht.
Der ist genauso lustig. Der ist genauso ein Spaßvogel wie der Peter Bassetti. Der ist ein Spaßvogel.
Er ist ein Schmierenkomödiant, wenn du mich fragst. So wie der den Skeletor anlegt. Aber hier als Sprecher ist er sehr seriös eigentlich, gell?
Ja, absolut. Da merkt man erst, was für eine Bandbreite der als Sprecher gehabt hat.
Ganz genau. Überhaupt gibt es ja sehr viele Verbindungen zwischen Masters of the Universe-Hörspiele und drei Fragezeichen-Hörspiele, was im Sprecherbereich. Aber ich glaube, da kommen wir eh später auch nochmal, da leitest du mich dann später nochmal geschickt zurück auf diese Spur.
Ja, für alle, die sich für Masters interessieren, habe ich auf Eingang schon erwähnt, hast du einen eigenen Podcast, der heißt He-Mans Machtschädel. In Folge 1 bin ich auch zu hören. Danach bis zum Hörspiel vermutlich nicht mehr. Das ist dann Folge 38. Aber ihr könnt euch trotzdem die anderen Folgen auch anhören. Ich glaube, ihr braucht jeden Hörer. Habe ich da recht?
Ja, schade, dass du nicht mehr mitmachst. Du bist allerdings laut Storyline ja von Skeletor gefangen genommen worden und sitzt im Kerker von der Burg Drachenstein. Wir haben schon mal versucht, dich zu befreien. Ist uns leider nicht gelungen. Aber ja, bis zur Folge 38 dann, dem Hörspiel, sollte man es geschafft haben. Da freue ich mich schon drauf, auf ein Wiedersehen. Es wird ganz was Besonderes werden.
Das wird wahrlich was Besonderes. Ja, du, es war mir einfach ein bisschen zu langweilig und da war mir dann meine Zeit zu schade dafür. Aber nichtsdestoweniger höre ich euch natürlich sehr, sehr gerne zu. Du, Olli, zurück zum ernsteren Thema. Wie war das eigentlich mit den drei Fragezeichen für dich? Hast du eine Lieblingsfolge? Hast du einen Lieblingsfragezeichen? Hast du dich überhaupt in deiner Kindheit einigermaßen gut mit den Fragezeichen auseinandergesetzt oder war das für dich eher so am Rande irgendwie? Ich meine, du hast das bist sicher nicht dran vorbeikommen. Wie war das für dich? Bitte.
Okay, ja, das kann ich relativ schnell und einfach beantworten. Ich habe einen Lieblingsfragezeichen und das ist der Bob Andrews.
Er ist meiner auch.
Der war einfach so sympathisch und hat einfach irgendwie noch alle drei Stimmen sind wirklich, also angenehm ist jetzt vielleicht übertrieben, weil die von Peter Shaw ist ja eigentlich nicht angenehm.
Die ist extrem nervig.
Eher so ein bisschen nervig. Ja. Aber es passt, man hat sich halt damit abgefunden und daran gewöhnt und alles andere mittlerweile wäre natürlich sowieso merkwürdig. Aber die Stimmen vom Justus Jonas und vom Bob Andrews sind schon sehr, sehr angenehm. Aber die vom Bob hat man nur ein bisschen besser getaugt. Und der war mein Lieblingsfragezeichen. Wer die Sprecher dazu sind, das erzähle ich euch dann gerne auch noch, so als kleiner Cliffhanger. Und die Lieblingsfolge von mir ist der Zauberspiegel. Das ist die Folge, die ich zumindest am öftersten gehört habe. Die habe ich sehr, sehr toll gefunden. Es kommen auch alle, also es kommt zum Beispiel auch der Morten immer vor, hat eine sehr tragende Rolle in der Folge, was immer sehr schön und angenehm ist, wie du schon richtig gesagt hast. Und sie besuchen da, oder sie werden in einen Fall hineingezogen, wo es bei einer alten Dame in einem Schloss spielt oder in einer Villa, glaube ich, in einer alten Villa. Alles ein bisschen unheimlich und es geht eben um einen merkwürdigen Spiegel. Und die alte Dame, das finde ich auch ganz, ganz cool, da ist nämlich auch eine schöne Verbindung wieder zu den Masters of the Universe. Das nämlich ist der Geist von Castle Grayskull. Die Gisela Trove, sehr bekannte Schauspielerin auch. Genau, ja, dann sehr oft habe ich auch gehört, zum Beispiel der Superwal, glaube ich, heißt die Folge, wo es um einen gestrandeten Wal geht, den sie dann irgendwie verwenden, um den sie abrichten, um Dinge dann im Meer zu finden, einen Schatz oder so, so genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Oder letztens haben wir drüber geredet, auch wir beide, über das Volk der Winde, gell? Mhm. Das habe ich mir auch ganz gern angehört, die habe ich auch zu Hause gehabt und relativ früh und öfters gehört. Da zum Beispiel wiederum spielt der Man-at-Arms, die Stimme von Man-at-Arms, der Karl Walter Dies mit, den Zindler. Und auch eine sehr schöne Folge, mal ein bisschen was anderes als dieser klassische Plot, der eben meistens ähnlich ist.
Ja, super, man merkt wirklich, dass du sehr, sehr, sehr in dem Masters-Podcast drinnen bist, weil du ständig Vergleiche der Sprecher, also mit Masters-Figuren machst. Aber das ist nur gut und recht. Wie heißt der Podcast übrigens, der zweite, den du hast?
He-Mans Machtschädel. Ah, ja. Schaltet alle mal ein, kommt's rüber. Auch hier werdet ihr euch sehr, sehr wohl fühlen. Und auch vielleicht gibt es auch mal einen kleinen Gastauftritt von jemand ganz Besonderen, der uns heute am Anfang begrüßt hat.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Das kommt wahrscheinlich sogar noch vor den Händen zustande. Mhm. Aber zurück zu unserem Thema. Olli, mir sagen diese Hörspiele, die du gerade aufgezählt hast, eigentlich weniger, ich war mehr. Also meine Lieblings-3-Fragezeichen-Folgen waren der Super-Papagei, war das Gespensterschloss, war der sprechende Totenkopf, der magische Kreis, der Doppelgänger und ja, vielleicht noch ein paar andere jetzt und meine absolute Lieblingsfolge war natürlich der Karpatenhund. Aber ich möchte jetzt gar nicht so genau auf diese Folgen eingehen, weil viele Hörerinnen oder viele Hände da draußen werden sowieso kennen. Ich bin vor 2 Tagen über was ganz, ganz, ganz Wunderbares gestolpert, nämlich über einen Fanfilm auf YouTube, über einen 3-Fragezeichen-Fanfilm. Und zwar war der Film Der sprechende Totenkopf, was ja, wie ich gerade gesagt habe, eine meiner Lieblingsfolgen ist. Und das muss so gedreht werden. Es schaut aus, also es ist nur in 4:3 eine Videokamera gedreht worden und es schaut aus, als ob das so Jahrtausendwende herum sein muss. Kennt ihr nur Ende 90er sein? Und die haben wirklich, ich glaube, dauert insgesamt über 1 Stunde, wirklich dieses Hörspiel nachgespielt, komplett. Mit vielen Statisten, mit vielen Erwachsenen, die ja mitspielen und sie selbst 3 Jugendliche halt. Echt total aufwendig. Du weißt mittlerweile ja, was das bedeutet, was für Aufwand das Ganze ist, sowas zu drehen. Natürlich schaut es billig aus. Natürlich ist es schlecht, in Wahrheit, ja, weil es ja alle keine Schauspieler sind, aber es hat sehr, sehr, sehr viel Charme. Und ich möchte Leute, die das interessiert, das ganz stark ans Herz legen. Und ich glaube, ihr müsstet das finden, wenn ihr auf YouTube eingibt, wahrscheinlich der sprechende Totenkopf-Fanfilm oder die 3-Fragezeichen-Fanfilm. Oder wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Das ist auf, die haben schon einige tausend Views. Ob das nicht so 90 oder fast 100, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber wenn wir denen nur einen zusätzlichen Booster mal bringen könnten, wäre das ganz schön. Es ist wirklich eine Perle des Amateurfilms.
Ja, ich werde mir den noch fertig anschauen. Ich habe reingeschaut und wie du richtig sagst, Amateurfilme, da muss man, glaube ich, sich ein bisschen drauf einlassen. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen befremdlich, diese Laien zu sehen. Aber genau, wenn man sich dann drauf einlässt, dann ist da oft einmal was kommt da was Tolles dabei raus. Es gibt ja auch, um da mal den Masters-Vergleich zu machen, etliche Masters-Fanfilme, die auch alle recht gut sind oder zum Teil. Und ja, und es macht Spaß. Wir beide, wir haben es eh schon ein paar Mal erwähnt, gell? Wir haben ja auch schon Filme gedreht oder einen gemeinsam.
Ja, wir müssen es ja nicht wiederholen. Wir außerdem.
Doch, ich möchte es gern wiederholen. Ich möchte gern, dass ihr auch euch uns anschaut. Weil du hast gesagt, wir sollen uns mehr zeigen. Und deswegen schaut euch auch gern uns beide an, den Christian in der Regie und in der Kameraführung und überhaupt in allen in der Produktion. Der hat das ganz toll damals gemacht und ich als Hauptdarsteller, ein 5-Minuten-Film, Der Antrag, Kurzfilm auf YouTube. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf und ich finde, das ist sogar zu ein Recht. Film, der gar nicht mal so amateurhaft wirkt. Im Gegensatz nämlich zu dem 3-Fragezeichen-Film.
Nein, das ist schon ein ganz anderes Level.
Eigentlich sogar sehr, sehr, sehr toll.
Anderes Level, das kannst du nicht vergleichen.
Deiner ist wirklich ein anderes Level.
Ja, ja.
Also das ist Spitzinger.
Danke, das ja. Das kannst du so nicht vergleichen. Und das ist ja, wir haben ja nur, wie du sagst, das war, was wir da gemeinsam gemacht haben, sehr kurz. Und wir haben ja das nicht auf über 1 Stunde aufgeblasen, wie das die 3 Jungs da gemacht haben bei den 3-Fragezeichen-Filmen. Aber ja, nichtsdestoweniger, natürlich, schaut euch auf One Way in Production alle Sachen an. Erst vor kurzem ist jetzt wieder was Neues hochgeladen worden. Ein Bericht, eigentlich ein Fernsehbericht, selbstgemachter. Schaut euch das an. Genau.
Ja, feine Sache.
Feine.
Oh, heute wird wieder viel geplagt.
Feine, feine, super Sache. Ich wollte vorher noch was anderes sagen, das ist mir jetzt allerdings entfallen. Ich komme mal zum Wort der Woche. Das Wort der Woche. Für diese Woche habe ich den drei Fragezeichen würdiges Wort gewählt, Olli. Und zwar ist es ein Wort, bei dem man sich schon schwer tut, es auszusprechen. Und zwar Ambidextrie. Okay, so schwierig war es gar nicht. Das ist ein Wort, das schwieriger zu lesen ist, als auszusprechen. Ambidextrie bedeutet...
Ja, was bedeutet denn das, Christian? Was bedeutet denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
Bedeutet Beidhändigkeit. Betrifft mich ja selbst auch, wie du weißt. Nur,
ja,
aber weiß ich gehe jetzt ein bisschen genauer drauf ein. Die Ambidexterität ist die Fähigkeit, beide Hände gleich gut benutzen zu können. Und das, ich kann beide Hände gut benutzen, aber gleich gut, würde ich jetzt einmal nicht behaupten von mir. Bei mir ist es so, dass ich manche Sachen besser mit rechts, manche besser mit links kann. Und kann nicht alles gleich gut mit beiden Händen. Aber 1% aller Menschen können das. Muss ich auch sagen, das sind eigentlich ganz schön viele. Aber heutzutage findet man auch noch viele Menschen, die ambidextrös sind, aber dieses nicht von Geburt an waren, sondern das waren Leute, meine Mutter hat es zwar Zeit ihres Lebens abgestritten, aber ich habe nur Erinnerungen dran, aber das sind Leute, die eigentlich linkshändig geboren wurden, aber dann umgelernt wurden am Beginn ihrer Schulzeit oder kurz vor der Schulzeit, weil man dachte, dass die Linkshändigkeit da einen gewissen Nachteil mit sich bringt. Also ich glaube, ich bin eher ungelernt. Ich habe das nicht von Geburt an gehabt. Ja.
Ja, finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Du weißt, ich bin ein sehr liberaler Mensch, möchte jedem seine Freiheit gerne überlassen und auch die Freiheit so mit der Hand, mit der, hätte ich gesagt, fast mit der Hand, mit der er geboren worden ist, zu schreiben. Mit der Hand zu schreiben,
ja.
Wie es die Natur für ihn oder für sie vorgesehen hat.
Und
finde ich persönlich viel, viel
schöner. Wo kann man besser über Hände sprechen als im Hände-Podcast?
Ja, ich habe es mir auch gerade gedacht. Ich habe es mir auch gerade gedacht.
Hast du es gedacht? Was gab es heute Dieter davon, also von den drei Fragezeichen?
Das ist mir völlig wurscht, Hauptsache ich kann den Jingle genießen.
Ich glaube, wir erreichen mittlerweile eine Quantität, dass wir den Jingle wirklich nicht mehr alleine spielen lassen können, sondern dass wir einfach jetzt immer drunter legen.
Da ist der Dieter. Ja, einfach durchgehend, oder?
Ja, genau.
Das wäre voll schön, wenn sie dir einfach 60 Minuten durchgehend wiederholen.
Genau, hey, aber jetzt weg vom Dieter, also zum genauen Gegenteil. Von einem Dieter, jetzt kommen wir zum Experten-Talk, würde ich sagen. Der die rechte und die linke Hand des Podcasts Experten-Talk. Hallo, wir sind jetzt beim Experten-Talk. Und der liebe Johannes Siegmund, ein Kollege von mir, hat sich bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten zum Thema die drei Fragezeichen. Wir sind miteinander eigentlich durch Zufall ins Gespräch über die drei Fragezeichen gekommen. Ich weiß nicht, ob du noch erinnerst, lieber Johannes. Wir haben einmal, ich glaube, du bist um Hunde gegangen und dann hast du gesagt, du kennst den Karpatenhund oder die Legende vom Karpatenhund. Und dann ist bei mir nämlich eine Glocke angesprungen, weil man dachte, ja, Karpatenhund kenne ich auch. Das war ja meine Lieblings-3-Fragezeichen-Kassette als Kind.
Ja, genau. Also wir haben, glaube ich, über Transsilvanien gesprochen und über Vampire und Graf Dracula. Und da habe ich dann eben gesagt, ich kenne auch noch diese Sage vom Karpatenhund. Und da bist du eigentlich gleich aufgesprungen auf dieses Thema und hast gesagt, ja, das kennst du nur von den Fragezeichen. Und das ist auch mein. Also das verbinde ich auch damit. Ja, vielen Dank für die Einladung übrigens. Ich freue mich sehr, dass ich mal bei eurem Podcast mitmachen darf.
Sehr, sehr, sehr gerne. Wir sitzen übrigens jetzt zusammen in einem Raum, halten selbstverständlich die Sicherheitsvorschriften ein, die aufgrund von Covid-19 jetzt auf uns da hereingeprasselt sind. Wir passen auf, wir lüften, wir halten Abstand, wir tragen Masken. Ja? Du, Johannes, wir haben jetzt im Podcast ein bisschen, der Olli und ich, über unsere Emotionen, über unsere persönlichen Geschichten mit den drei Fragezeichen schon gesprochen. Ist jetzt an dich die Frage, seit wann beschäftigst du dich damit? Und was macht die Faszination für dich aus? Warum hast du dich da so reingehaut in dieses Thema?
Ja, seit wann beschäftige ich mich mit dem Thema? Es ist so, dass ich bin 89er Jahrgang und würde mich aber schon als Kassettenkind bezeichnen. Also wir haben sehr viele Hörspiele zu Hause gehabt. Drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen natürlich, dann TKKG, also alles, was wir halt irgendwie gefunden haben und was uns gut gefallen hat. Und das hat eigentlich schon, also ich habe zwei ältere Schwestern, die eine ist 7,5 Jahre älter als ich und die andere 4. Und ja, wir haben eigentlich wirklich sehr viel Kassetten gehört und auch viele unserer Schmähs laufen über Zitate von irgendwelchen Disney- oder Zeichentrickfilmen oder eben Kassetten. Ja, also wir können ganze Dialoge abspulen. Und vor allem, wenn ich mit der zweiten Schwester, mit der Veronika zusammen bin, dann laufen eigentlich sehr viele Witze über Hörspiele. Also, dass wir den Schmäh machen und dann sofort wissen, okay, das ist aus dem Hörspiel und so geht es dann eigentlich weiter.
Ja, ich glaube auch, dass der Olli, der heute nicht da sein kann, der hat gemeinsam mit unserem ehemaligen Coach, wir haben so einen Podcast-Coach gehabt, den Dieter, das ist jetzt der Zeitpunkt, um den Jingle vom Dieter einzuspielen. Ähnliches Humor, soll ich sagen, Spielchen. Die, glaube ich, werfen sehr viele Sachen aus alten Didi Hallervorden-Filmen oder Bud Spencer-Filmen und so Sachen einfach immer gegenseitig dann um die Ohren und können eine Konversation darüber führen, so wie du. Wir haben das eh schon mal in einem Gespräch, wir haben uns nämlich schon mal kurz eine Stunde, muss ich sagen, so haben wir so ein Vorgespräch schon gehabt.
Ja, im Kopierraum.
Im Kopierraum, ja. Und da haben wir eh schon ein paar Sachen ausgetauscht. Aber jetzt für euch, liebe Hörer, das nur mal kurz zusammengefasst. Und das hat also was war dann... Ich nehme mal an, du hörst Benjamin Blümchen, hörst du nicht mehr, oder?
Doch, lustigerweise schon, weil meine Frau, die eigentlich, also zuerst gesagt hat, sie mag keine Hörspiele, hat es dann einige Zeit lang, konnte sie nicht einschlafen und dann haben wir halt angefangen, eigentlich mit Benjamin Blümchen zu hören. Das haben wir jetzt allerdings rauf und runter gehört. Okay. Und schon, lustigerweise schon, aber nur bestimmte Folgen mit einer bestimmten Stimme von Benjamin Blümchen. Der Sprecher ist ja dann auch irgendwann mal gestorben. Und da, also wir haben einfach bis zu einer gewissen Linie, also bis zu einer gewissen Folge hören wir es oder haben wir es gehört. Und ja, das haben wir jetzt weiter betrieben mit drei Fragezeichen, TKKG auch, also mit denen ich auch aufgewachsen bin. Ich habe dann die Bücher von drei Fragezeichen auch gelesen, schon als Kind, und habe dann irgendwann mal, glaube ich, mit 12 aufgehört, weil ich dann halt eben altersgemäßere Dinge, also Bücher gelesen habe. Und dann bin ich aber während meines Studiums wieder drauf gekommen. Ich habe als Lagerlogistiker in einer kleinen Firma gearbeitet und war da sehr viel allein. Und damit ich mir halt die Zeit irgendwie vertreibe und das Sortieren und das Bauen mit Holz habe ich dann angefangen, mir einfach die Kopfhörer einzustöpseln und dann wieder drei Fragezeichen zu hören.
Okay.
Genau. Ich wollte sogar einige Zeit lang, ich habe Germanistik und Geschichte studiert und wollte dann einige Zeit lang sogar die Diplomarbeit über die drei Fragezeichen schreiben, weil da gibt es ja schon ein ganzes Universum. Um 2000 herum sind ja die drei Fragezeichen-Kids auch noch dazugekommen. Da bin ich dann aber davon abgekommen, weil ich dann über Karl May geschrieben habe.
Ah, auch ein interessantes Thema. Vielleicht könntest du auch noch mal dann später mal zu einem Experten-Talk zu Gast sein.
Ja,
aber
gern.
Glaubst du, dass die drei Fragezeichen, hätten die wirklich so viel hergegeben, dass du Diplomarbeit darüber schreiben kannst?
Absolut.
Ja?
Also es gibt auch schon wissenschaftliche Arbeiten in die unterschiedlichsten Richtungen. Das Drei-Fragezeichen-Universum ist ja inzwischen riesig groß. Also es gibt die Bücher, es gibt die Hörspiele, es gibt Computerspiele, es gibt Brettspiele, es gibt so Escape Rooms mit den drei Fragezeichen.
Adventskalender.
Adventkalender gibt's inzwischen auch von den Kids natürlich. Mhm. Also das ist schon ziemlich ausgiebig. Ich habe dann allerdings vor allem davon Abstand genommen, weil die Menge, also ich wollte mir anschauen, die Grundidee für die Diplomarbeit wäre gewesen, Hörspiele und Bücher zu untersuchen. Und da hätte ich aber dann 100 Bücher von den drei Fragezeichen lesen müssen. Und ich muss ehrlich sagen, ich lese die Bücher ganz gern, auch jetzt noch. Also jedes Mal, wenn ein Buch rauskommt, dann kaufe ich das. Und meine Frau liest das auch total gern. Und lustigerweise auch mein Vater, der hat vor 8 Jahren eine Depression gehabt und da konnte nicht einschlafen und da bin ich mal zu ihm gekommen und habe gesagt, warum probierst du es nicht einfach mal mit Hörspielen? Und da ist er dann auch voll drauf reingekippt. Das hat dazu geführt, dass wir dann mal gemeinsam in München bei der Live-Tour von Phonophobia gewesen sind, von den drei Fragezeichen. Mhm. Und ja, letztes Jahr war ja auch zum großen Jubiläum die drei Fragezeichen, die gibt es ja schon seit 1979. Und ja, zum 40-jährigen Jubiläum, sage ich einmal, gab es eben eine neue Tour mit einem Live-Hörspiel und da bin ich dann mit meinem Vater und meiner Frau hingegangen und habe ihnen das als Weihnachtsgeschenk geschenkt.
Schön, sicher ein schönes Geschenk. Leider ist es an mir vorübergegangen, da war die Faszination noch nicht groß genug. Jetzt würde es mir wahrscheinlich ins Auge stechen, falls es sowas gäbe.
Ja, die Karten waren aber auch irrsinnig schnell vergriffen. Und meine Cousine ist...
Waren es hochpreisig? Waren es so, dass man, wie man bei vielen Bands, die jetzt in ein Alter kommen sind, wo die Fans von damals ja mittlerweile ja zu Geld haben, die verlangen ja relativ viel dann an Eintrittspreis. War das bei den drei Fragezeichen auch so?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es überteuert gewesen ist.
Okay.
Also es ist schon, natürlich steckt was dahinter. Hinter Europa steckt ja auch das Label Sony Music. Also die wissen sehr wohl, dass man eben Geld damit machen kann und machen das auch. Aber ich fand es jetzt nicht so überteuert. Das ist dann allerdings natürlich, sind Tickets am Schwarzmarkt aufgetaucht. Also meine Cousine hört das auch schon seit sie ein Kind ist. Und ihr Mann hat ja eben eine Karte geschenkt und hat das zu spät bekommen und hat sie eben anderweitig bezogen. Und da war es aber schwerst überteuert. Also ich glaube, das, was ich für 3 Tickets gezahlt habe, das war vielleicht die Hälfte von dem, was er für 2 Tickets gezahlt hat. Also das war,
okay,
war schon, also ja, das wäre mir dann zu viel gewesen.
Wo hast du das gesehen? Wo haben die gespielt oder gelesen?
In Wien beim... Ist das der Musikverein? Beim Stadtpark.
Ja, also Konzerthaus oder Musikverein? Eins von den beiden? So ein Konzertsaal?
Genau, ich glaube Konzerthaus ist es gewesen, weil Musikverein ist ja das, wo immer das Neujahrskonzert stattfindet, ne?
Ja, genau, da sind die Sitze nicht so gut, habe ich in Erinnerung, wie im Konzerthaus.
Also nicht dort, wo die Philharmoniker, ja. Ich glaube, das war das Konzerthaus, ja.
Okay.
Und lustiger...
Ja, wie viele gehen da schon? Wie viele Leute gehen da rein? 400, 500?
Ja, es war gesteckt voll, ja. Und es war auch irrsinnig lustig. Die drei Fragezeichen, also diese ganzen Live-Hörspiele werden eigentlich hauptsächlich im Norden veranstaltet, oder beziehungsweise die meisten dieser Veranstaltungen finden im Norden Deutschlands statt, weil dort die Fanbase einfach viel größer ist. Aber sie haben jetzt eben auch...
Also meinst du im Norden Deutschlands? Oder?
Norden Deutschlands, ja. Also das Europa-Studio von, also beziehungsweise das Studio, das die drei Fragezeichen Hörspiele für Europa produziert. Mhm. Die Produzentin heißt Hecatine Körting. Die spricht auch in den drei Fragezeichen Hörspielen und TKKG und so, spricht sie auch immer wieder so kleine Rollen. Mhm. Und das ist in Hamburg. Und dort ist, also um den Raum herum ist eigentlich auch so der größte, sind die meisten Abnehmer von drei Fragezeichen, also die meisten Fans. So. Also in der Schweiz und in Österreich spielen sie sehr selten und auch natürlich viel weniger Termine. Mhm. Also für Phonophobia damals, ich weiß nicht, das war vor 5 oder 6 Jahren, da sind wir nach München gefahren dafür, um das zu sehen und auch zu hören.
Okay, verstehe. Aber du hast eine super Überleitung gebracht zu meiner nächsten Frage. Da geht es um die Fan-Community. Was ist dein Eindruck? Ist das irgendwie stark? Seid ihr, also die kann man, glaube ich, als Fan bezeichnen. Seid ihr irgendwie vernetzt? Gibt es da Foren, was nicht, Facebook, irgendwas, wo kommuniziert wird, wo es vielleicht sogar Fanfiction gibt und wo spielt sie das ab, in welchen Ländern, weißt du, greift es auch über auf Länder, die nicht im deutschsprachigen Raum sind? Also ich glaube, Deutschland, Österreich und Schweiz wahrscheinlich, da ja, hören alle die gleichen Hörspiele, oder? Die, mit denen wir aufgewachsen sind. Aber geht es darüber hinaus? Und wenn ja, wie ist die Community organisiert?
Also ich muss sagen, ich bin nicht in einem Fanclub oder so tätig. Es gibt es aber ganz sicher und die Community ist, glaube ich, auch relativ groß. Es gibt jedes Mal, wenn ein neues Hörspiel veröffentlicht wird und das kann man sich, die Beliebtheit der drei Fragezeichen Hörspiele, glaube ich, kann man auch daran sehen, dass der Verkaufsrang bei Amazon zum Beispiel immer auf Nummer 1 ist beim neuen Hörspiel. Sobald das präsentiert wird, halt für eine geraume Zeit. Das ist bei Hörspielen wie 5 Freunde oder TKKG bei Weitem nicht so. Also die Fanbase ist schon viel größer. Es sind auch deutlich mehr Hörer auf Spotify zum Beispiel monatlich dabei. Das sind ein paar hunderttausend, die drei Fragezeichen monatlich hören. Also es gibt schon viele Abnehmer, allerdings meines Wissens eher in Deutschland. Es gibt auch allerhand Fanhörspiele, beziehungsweise bin ich jetzt auf eine Persiflage gestoßen, die ist jetzt gar nicht so jung, die ist um 2004 entstanden, das heißt die Ferienbande, da geht es zwar hauptsächlich um TKKG, aber es wird auch irrsinnig viel auf drei Fragezeichen angespielt. Also letztens habe ich einen, das gibt es übrigens auch auf Spotify, das ist ganz lustig, da gibt es dann ein Hörspiel, also eine Folge davon und da geht es um den Mord an Jugendbanden quasi, also an so Jugendkrimibanden und da kommt ein Kommissar rein und sagt dann, ja, jetzt gerade ist die Meldung reingegangen, in einem kleinen Ort in Kalifornien, in Rocky Beach, sind 3 Jugendliche auf einem Schrottplatz gemeuchelt worden, inklusive einem Vogel. Und eine Kreissäge hat damit zu tun, dass der Witz ist deswegen, weil halt immer, wenn die drei Fragezeichen, Justus, Peter und Bob, in ihrer Zentrale sind oder auf dem Schrottplatz, man im Hintergrund eine Kreissäge hört. Und selbst die Produzentin hat letztens in einem Podcast, Hörspielplatz heißt der Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Du hast sie mir empfohlen, glaube ich, oder?
War das ja, das, genau. Ja. Mhm. Da war sie auch eingeladen, der ist relativ neu. Und da hat sie eben auch gesagt, dass das mit dieser Kreissäge eine ganz lustige Geschichte ist und dass man sich, ich glaube, es war in dem Podcast, vielleicht auch in einem anderen, wo halt eben gemeint worden ist, die drei Fragezeichen oder die Mitarbeiter auf diesem Schrottplatz hätten quasi schon den ganzen Schrottplatz zerflexen müssen, damit das überhaupt einen Sinn macht, dass man die ganze Zeit diese Maschine im Hintergrund hört.
Naja. Haben sie einfach für die Atmosphäre des Schrottplatzes verwendet.
Genau.
Ja. Ist mir als Kind wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Es hat zu dem Schrottplatz einfach dazugehört, gell?
Ja, es ist halt, ich meine, man merkt es auch, es werden halt immer wieder die gleichen Geräusche eingespielt, mal länger, mal kürzer.
Ja.
Aber da kann ich echt von Hörspielblatt diesen Podcast mit der Heike Dine Körting empfehlen, weil sie da auch darüber spricht, wie die Aufnahmen entstehen. Das finde ich auch spannend, weil sie arbeitet hauptsächlich analog. Also sie arbeitet gar nicht gern mit diesen ganzen digitalen Datenbanken. Mhm. Sie sagt, das ist ja, sie arbeitet viel lieber analog. Also sie schneidet die Bänder noch richtig und ist damit auch offensichtlich flinker. Und da sie schon, ich glaube, 3.500 Hörspiele in ihrer Laufbahn gemacht hat, glaube ich, dass sie sich durchaus auskennt.
Kennt sie auf jeden Fall aus. Wir werden das in den Shownotes dann verlinken, diese Folge, würde ich vorschlagen.
Ja, und zur Fan-Community, es ist halt, ich glaube schon, dass man merkt, aufgrund der Artikel, die immer wieder erscheinen, also jedes Jahr der Adventkalender, pro Jahr kommen 5 oder 6 Hörspiele raus, die Bücher sind mindestens 6 Bücher pro Jahr, das ist immer 3 bis 4 Bücher in einem Paket, also die gleichzeitig erscheinen.
Sind immer Ghostwriter oder wer schreibt die Bücher?
Da muss man ein bisschen ausholen. Also prinzipiell ist früher immer auf den Büchern draufgestanden, Alfred Hitchcock.
Genau, die erinnere ich mich nachher.
Und Alfred Hitchcock hat nie ein 3-Fragezeichen-Buch geschrieben. Allerdings hat er unter anderem auch aus finanziellen Gründen seinen Namen halt für Produkte hergegeben, für Hörspiele, für Bücher. Und der Autor der ersten 10 Bände von den 3 Fragezeichen, das war ein gewisser Robert Arthur, der hat auch Hörspiele produziert und hat dann eben angefragt, ob er den Namen von Alfred Hitchcock für seine Produkte verwenden darf. Das hat lustigerweise vor ein paar Jahren, um 2006 herum, hat das zu einem ziemlichen Rechtestreit zwischen dem Hörspielverlag Europa und dem Kosmos Verlag geführt. Wie gesagt, Alfred Hitchcock hat nie Bücher für die 3 Fragezeichen geschrieben. Nach den ersten 10 Bänden ist Robert Arthur dann gestorben. Da gab es dann mehrere amerikanische Autoren. Das hat sich dann Random House, soweit ich mich erinnern kann, hat da weiter produziert mit verschiedenen Autoren, auch Autoren, Ehepaaren und so weiter. Okay. Und 1990 ist aber das Interesse in den USA so abgeflacht, dass man es in den USA eingestellt hat. Also, beziehungsweise man hat zuerst noch versucht, die Serie noch einmal zu retten, indem man sie ein bisschen jugendlicher gestaltet oder Justus, Peter und Bob, das sind ja die Hauptfiguren in dem Ganzen, die 3 Detektive, fahren dann auf einmal Autos, haben Freundinnen und so weiter. Und das hat aber auch nicht so richtig gezogen, deswegen hat man das dann eingestellt in den USA. Es gibt einen, Bücher und die Bücher, weil Hörspiele sind ja ein deutschsprachiges Phänomen. Die Bücher sind mit einem gewissen Zeitabstand auch im deutschsprachigen Raum erschienen, beziehungsweise übersetzt worden. Oder auch manche Werke kann man gar nicht Übersetzungen nennen, weil die so stark verändert worden sind oder halt Schauplätze verändert worden sind. Also da kann man eigentlich schon von der Adaptierung sprechen. Okay. Und 1993 hat dann eine Frau angefangen weiterzuschreiben, Johanna Henkel-Weithofer. Die hat dann, ich glaube, 16 Bände in 3 Jahren geschrieben, also einen ziemlichen Output gehabt. Und dann hat sich ein Autorenteam gefunden, von denen einige heute noch schreiben. Also André Marx ist zum Beispiel ein ganz bekannter Name, der schreibt die meisten von den beliebteren 3 Fragezeichen-Büchern, die jetzt so um 1996 bis heute erschienen sind, sind von diesem Autor. Mhm. Lustigerweise schreibt auch einer der Verantwortlichen für die Hörspiele, schreibt auch 3 Fragezeichen-Bücher, also der die ganzen Dialogbücher schreibt, die ganzen Drehbücher für die Hörspiele, der betätigt sich auch als Writer und die sind eigentlich auch ganz gut. Es ist ich weiß momentan, es kommen immer welche dazu, dann gehen wieder welche weg aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Aber ich glaube, es sind momentan so 5, 6 Schreiber, oder Schreiberinnen natürlich auch. Ja. Wobei die meisten Personen, die eben 3 Fragezeichen-Bücher schreiben, männlich sind. Mhm. Es ist auch lustig, dass manche Bücher oder beziehungsweise Hörspiele einander ein bisschen oder widersprechen oder anders aufgebaut sind. Also zu den Filmen, die habe ich vor einiger Zeit gesehen, muss ich sagen, war ich nicht sehr begeistert davon. Das war auch der Versuch eben, es gibt ja auch von TKKG und allen möglichen, von Freunde wurden in den letzten Jahren mehrere Teile herausgebracht, mhm, eben das wieder für ein neues Publikum zu refreshen. Also, aber ich war von den drei Fragezeichen-Filmen nicht angetan. Unter anderem auch deswegen, weil die Story nicht passend ist oder beziehungsweise verdreht wird. Ja, also das erste Buch, das erschienen ist in den USA, das ist dann das Hörspiel Nummer 11 gewesen. Also der Europa-Verlag hat sich nicht an die Veröffentlichungsreihenfolge der Bücher gehalten, sondern eben die genommen, die man zuerst gefunden hat oder die man halt besser vertonen konnte. Die ersten Hörspiele waren innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Also momentan erscheinen, glaube ich, 5 oder 6 Hörspiele pro Jahr. Das waren damals, glaube ich, ungefähr 10. Also sie haben das schon relativ knapp gepackt. Allerdings haben sie eben, das erste Hörspiel war der Superpapagei, das zweite war der Phantomsee und das dritte war der Karpatenhund. Und das ist von unterschiedlichen Autoren gewesen. Lustigerweise sind auch die Bücher ganz anders. Also von Karpatenhund gibt es mehrere Versionen. Die erste Version von den Büchern, ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom Karpatenhund noch kennst.
Nee, ich kenn das Hörspiel kenne ich, ja. Das
genau, Buch aber nicht gelesen, weißt du noch, worum es da ungefähr geht?
Ja, da wird eingebrochen in eine Wohnung und in die Wohnung eines Künstlers und der Karpatenhund wird gestohlen und das war so ein kristallener Hund, oder?
Genau.
Und es ist so ein Wohnhaus und die drei Detektive ermitteln und es gibt einen Typen, der meditiert und irgendeine, die viel badet, eine Frau.
Genau.
Weiß ich jetzt und wie es ausgeht, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ja, also das fand ich ganz spannend, da bin ich erst vor einem Jahr drauf gekommen, dass es, also die Grundstory, die du erzählt hast, stimmt. Es geht im Prinzip darum, dass die drei Fragezeichen, Justus, Peter und Bob, zu einem relativ wohlhabenden Mann gerufen werden und er sie bittet, mal zu schauen, wer bei ihm einbricht, weil er hat das Gefühl, dass bei ihm jemand eingebrochen hat, beziehungsweise dass irgendwie eine geisterhafte Erscheinung bei ihm auftaucht. Und er ist der Besitzer eines Mandalas und eigentlich sind es zwei Stories, nämlich die eine Story ist dieser sogenannte Einbrecher, da stellt sich dann eben heraus, dass also die Lichtererscheinungen, die er sieht, das ist, weil ein Nachbar ihm ins Zimmer hineinleuchtet, um das Mandala anzuschauen, das er an der Decke hängen hat.
Ist das der Meditationsmann?
Genau, ja. Das ist ein junger Mann, der in einem Supermarkt arbeitet und der eigentlich auch nach Indien möchte, um einen Guru aufzusuchen und halt eben von weltlichen Dingen wenig hält. Dann gibt es noch die Haushälterin, die ist nämlich für die aktiven Einbrüche zuständig, zumindest im Hörspiel. Und dann gibt es eben noch diese Geschichte um diesen Glashund. Also das ist ein Kunstwerk und die Person, der Mr. Prentice, engagiert sich eben für diesen Einbruch. Und dann wird ihn beim Künstler in der Nachbarschaft, der schon verstorben ist, eingebrochen in sein Atelier. Und dieser Glashund, dieses Kunstwerk, das gehört aber diesem Mr. Prentice. Und deswegen beauftragt er sich auch gleichzeitig quasi diesen Glashund wiederzufinden. Und da stellt sich dann heraus, dass das ein Börsenmakler gestohlen hat, der aufgrund von Spekulationen sein ganzes Geld verloren hat und sein Neffe aber inzwischen auf einen Teil des Vermögens, das auch dem Neffen zusteht, zugreifen könnte und er eben das damit kompensieren wollte. Und in den Büchern ist es aber lustigerweise so, dass in der Urversion ist dieser junge Mann, der im Supermarkt arbeitet, dieser meditierende junge Mann, ist einer, der durch Wände gehen kann. Ja, also nicht bewusst, aber wenn er schläft und das ist dann abgeändert worden.
Also später, außerkörperliche Erfahrungen, oder?
Genau, ja. Und das ist dann später abgeändert worden und heißt dann, glaube ich, Somnambula, also Leute, die eben im Schlaf wandeln können und denen man dann auch Befehle einflößen kann. Und das kommt im Hörspiel aber gar nicht vor. Also dieser junge Mann, der dann eben schlafwandelt. Das wird aber eigentlich.
Kennst du zufällig, passt jetzt da jetzt gerade rein, drum grätsche da einer. Kennst du den Film Das Kabinett des Dr. Caligari? Ist ein Schwarz-Weiß-Stummfilm, also ist eigentlich ein expressionistischer Film aus den 20er Jahren.
Der Titel sagt mir was, aber gesehen habe
ich. Also einer der großen Klassiker des deutschen Films, ja. Also als die Filmlandschaft in Deutschland nur vor dem Krieg einfach nur sehr, sehr groß war und sehr bahnbrechend und wegweisend. Super Film, wo es auch um einen Schlafwandler geht, um einen Somnambulen, der dann auch Befehle ausübt von quasi seinem Herrn und Morde begeht. Super spannender Film, kannst du auf YouTube anschauen.
Okay.
Falls du auf sowas stehst, muss ich sagen, also Stummfilm natürlich, ja, muss man sich darauf einlassen. Aber ich bin wirklich reingekippt und es war echt spannend und beklemmend und viel mit Schatten und möchte nur dazu zum Somnambul einwerfen. Ist ein Tipp von mir noch.
Ja, und das Hörspiel ist halt ganz anders. Also im Endeffekt, im Hörspiel kommt dann nur ganz kurz raus, dass der junge Mann eben mit der Taschenlampe in die Wohnung hineingeleuchtet hat, dann eben die Haushälterin, die einbricht und dann aber die ganze Geschichte mit den Somnambulen und wie sich das Ganze verknüpft, auch mit dem Börsenmakler, weil der junge Mann erwischt diesen Börsenmakler, eben wie er diesen Kopf im Pool versenkt, diesen Hundekopf. Das kommt gar nicht vor. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, früher wurden die Hörspiele vor allem auf Schallplatten gedruckt und die haben ja eine gewisse zeitliche Begrenzung. Ja. Und da waren die Hörspiele nicht viel länger als 40 Minuten. Also durften auch nicht länger sein. Heute ist die Reihe so erfolgreich, dass man inzwischen halt einfach 2 oder 3 Schallplatten druckt, ja, pro Folge. Also eine Folge dauert jetzt, sage mal, 75 bis 90 Minuten, die ist sehr lang und sogar viel länger. Also es gibt ja auch
fast für Spielfilmlänge. Und glaubst du, tut es den Hörspielen gut, dass sie so lang sind? Oder war diese komprimierte Version 40 Minuten klassisches Hörspiel, Kinderhörspiel damals halt, hat passt?
Es ist eine Mischung, glaube ich. Also die alten Hörspiele, da fehlen halt auch gewisse Zusammenhänge, also gerade beim Grünen Geist oder auch anderen Hörspielen, da, wenn man sich das genauer anhört, oder beziehungsweise der Phantomsee ist auch das Gleiche, da fehlen dann einfach gewisse Handlungsstränge oder Verbindungspunkte. Ja? Ja. Da wird dann halt was aufgelöst, wo man sich denkt, und wo ist jetzt eigentlich, was ist die kriminelle Handlung dahinter, beziehungsweise wie habt ihr das jetzt gelöst? Also gerade den Phantomsee, das war das. Jetzt muss ich kurz überlegen, der gestohlene Preis, das haben wir als Kassette gehabt, das habe ich, glaube ich, schon mehrere hundert Male, ich möchte nicht übertreiben, aber das habe ich schon so unglaublich oft gehört. Und die erste Kassette von der Fragezeichen, die ich mir selber gekauft habe, war der Phantomsee. Und das habe ich mir jetzt in den letzten Jahren auch wieder immer wieder angehört und wir sind, als Kind fallen einem diese Logiklöcher gar nicht auf, aber jetzt ist es gar nicht mehr so meine Lieblings-, also ich höre es immer noch gern, weil es halt eine Kindheitserinnerung ist, aber aufgrund dieser Löcher, die in der Handlung irgendwie offensichtlich werden, ist das jetzt nicht mehr eins meiner priorisierten Hörspiele. Also
ich muss sagen, ich habe den Phantomsee auch gehabt, aber den habe ich nicht oft gehört. Als Kind schon nicht, das war eine von den Kassetten, die eigentlich vielleicht habe ich es 5-mal gehört oder sowas, aber das hat schon, gibt einige, der Karpatenhund gehört dazu, der sprechende Totenkopf, der Superpapagei und sehr gut war das, der magische Kreis.
Der magische Kreis.
Die hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Die habe ich mir einfach wirklich viel, viel öfters angehört. Aber du, hast du Lieblingshörspiele? Du kennst alle bis hin zu den neuesten, oder?
Ja.
Hast du welche, oder wahrscheinlich hast du einige, aber zähle mal deine vielleicht 5 Lieblingshörspiele auf, die du Leuten empfehlen würdest, die jetzt nur neu mit der Thematik irgendwie in Berührung kommen?
Ja, also wie gesagt, es ist schon ein Unterschied zwischen den alten und den neuen Hörspielen, auch aufgrund der Länge. Bei den neueren gibt es immer wieder so Jahre, wo die Hörspieladaptionen, aber das sind auch die Bücher nicht, meiner Meinung nach, nicht so gut. Also da ist schon die Vorlage nicht besonders. Da ist dann auch die Adaption vom Europa-Verlag nicht das, was ich mir persönlich von 3 Fragezeichen erwarte. Also ich mag eher die älteren. beziehungsweise es gibt ja schon 200, also über 200 Folgen plus ein paar Sonderfolgen und dann noch, aber das sprengt jetzt den Rahmen, das ist halt die drei. Da gab es eine Zeit lang, wo sich eben der Buchverlag und der Hörspielverlag gestritten haben um die Rechte und dann wurden eben Geschichten geschrieben mit den gleichen Sprechern, die mit dem Universum nichts zu tun haben, die jetzt auch nicht mehr käuflich erwerbbar sind.
Ach so? Spotify also die, auch nicht?
Nur auf YouTube kannst du es, oder beziehungsweise sicher auf irgendwelchen Online-Börsen oder so. Mhm, aber die wurden offiziell aus dem Programm rausgenommen. Von meinen Lieblingsfolgen gehört sicher, also der Super-Papagei und der Karpatenhund ist auch super. Der Doppelgänger, was höre ich noch sehr gern, von den Hörspielen, die um 2000 oder beziehungsweise halt später erschienen sind, höre ich ganz gern Toteninsel. Das ist...
Ist es das, was dann der erste Film geworden ist eigentlich? Oder so zum Teil?
Nein, die Handlung ist irgendwie... mit den Filmen kann ich echt wenig anfangen. Mhm. Toteninsel war das 100. Buch und das war dann ein Dreiteiler und eben auch von diesem André Marx geschrieben. Und irrsinnig spannend, also das ist der nächste Band, der nächste große Band, der auch von ihm ist Feuermond, das war dann 125.
Den hast du mir empfohlen.
Genau, das sind auch drei Teile. Und lustigerweise sind es einige meiner Lieblingsfolgen haben mit Personen zu tun, die auftauchen. Und zum Beispiel Skinny Norris.
Bester Typ, ja.
Ein Unsympathler ohne Ende, aber irgendwie ohne ihn ist es, der Sprecher ist inzwischen leider gestorben, das ist auch der den Chauffeur spielt, den Morten.
Mhm. War das der Peter Passetti?
Nein, den Namen weiß ich jetzt gerade leider nicht. Ja. Peter Passetti hat den Alfred Hitchcock gesprochen.
Aber Morten war ja eine super Rolle. Also Morten, ich habe mich immer gefreut, wenn ich Morten gehört habe.
Genau. Also Skinny Norris taucht inzwischen wieder ein paar Mal auf, Morten eher weniger. Aber Folgen, die gefährliche Erbschaft ist zum Beispiel eine super Folge mit Skinny Norris, auch wenn er nur ganz, ganz kurz auftaucht. Dann die gestohlenen Bilder, glaube ich, heißt die Folge. Dann der Super-Papagei, wobei da kommt er im Originalhörspiel gar nicht vor. Das haben sie dann neu vertont mit Skinny Norris drinnen. Also da gibt es auch eine Neuaufnahme davon. Dann das Gespensterschloss, das ist auch gleichzeitig eigentlich das erste Buch gewesen. Mhm. Da kommt er auch vor. Also er spielt eigentlich immer so...
Das ist ja gleich der Erzfeind, oder?
Genau.
Ja. Erzfeind.
Man weiß auch nicht so ganz, warum. Also nur aus den Büchern oder... Ich gehe jetzt mal von den drei Fragezeichen Hörspielen aus, weiß man auch eigentlich auch gar nicht, was diese Erzfeindschaft, woher die kommt.
Ja.
Also man merkt, er hat ein Problem mit den drei Fragezeichen und sie dann logischerweise auch mit ihm, weil er ihnen immer in die Suppe spuckt und sie versucht, also sich über sie lustig macht und gegen sie arbeitet, beziehungsweise dann beim Aztekenschwert sind es Mitarbeiter seines Vaters, die dann schuld sind an der ganzen Misere, die in der Geschichte vorkommt. Da geht es um einen Brand auf einer Ranch und der spanischstämmige Besitzer wird eben festgenommen wegen Verdachts auf Brandstiftung und dann stellt sich heraus, dass das eben Leute von Skinny Norris Vater gewesen sind. Er kommt übrigens in manchen Folgen, finde ich, gar nicht mehr so unsympathisch rüber. Also es gibt eine Folge, die dann um einiges später ist, wo der Bob an Gedächtnisschwund leidet, der stößt sich irgendwo den Kopf und das Skinny Norris tut dann so, als wäre er eigentlich sein Freund und mit der Zeit kommt dann aber raus, dass das ist kein der ist nicht von Grund auf böse oder so, das macht die Rolle, finde ich, auch eigentlich ganz sympathisch. Da kommt dann immer wieder so ein hey, eigentlich ist ein Kleinkrimineller, ja, der hat jede Situation ergreift, um seinen Erzfeind in die Suppe zu spucken. Aber
so ein bisschen ein Trickser ist er.
Genau, ja. Allerdings nicht sehr intelligent. Also er ist eher, die Rolle, die er einnimmt, ist eigentlich immer die eines Handlangers. Mhm. Und eine ganz tolle Rolle ist auch die von Victor Eugène. Der kommt in der ersten Hörspielfolge schon vor. Das ist ein Kunstdieb und der kommt in sehr vielen Folgen vor, die ich echt sehr gern habe. Der seltsame Wecker kommt davor, dann im Superpapagei. In Feuermond spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da wird dann auch ein bisschen seine Geschichte beleuchtet. Dann gibt es eine Folge, wo er gar nicht selber auftritt oder nur ganz kurz am Ende, sondern halt Handlanger schickt oder eine Handlangerin, die den Justus um den Finger wickelt, damit der Justus für Victor Eugène ein Gemälde stiehlt. Das ist eine echt spannende Folge. Ja, also ich könnte gar nicht sagen, was so meine Lieblingsfolgen sind, glaube ich, oder bis auf die paar. Es hat sehr viel mit einzelnen Sprechern zu tun. Also Peter Bassetti als Alfred Hitchcock höre ich irrsinnig gern. Auch die späteren Sprecher finde ich eigentlich ganz gut, aber ich habe das halt schon als Kind so aufgenommen, dieses, okay, das ist jetzt Alfred Hitchcock, auch wenn ich natürlich weiß, dass Alfred Hitchcock da nie irgendwas damit zu tun gehabt hat, bis auf dass er seinen Namen hergeborgt hat. Eine lustige Geschichte vielleicht noch für die Hörer. Ich habe ja schon erwähnt, dass mein Vater und meine Frau beide sehr begeistert sind und meine Frau hat aber das Fable, dass sie sich halt nur die Stimmen anhören will und nicht wissen will, wie die Sprecher ausschauen. Und bei diesem Live-Hörspiel letztes Jahr hat sie eben auch gesagt, sie möchte nicht wissen, wie die Leute aussehen. Und da habe ich aus einer Schlafmaske, so eine schwarze Schlafmaske, habe ich ihr dann die drei Fragezeichen, also auch in den richtigen Farben, habe ich ihr dann aufgeklebt und dann ist sie in diesem Saal gesessen mit einer Schlafmaske, wo vorne drei Fragezeichen abgebildet waren und hat sich das Ganze halt nur angehört. Und es war halt insofern witzig, weil da halt die Bühne war mit den Sprechern und da halt auch optisch was passiert und sie dann doch immer wieder gefragt hat, okay, was passiert da jetzt? Und ich habe gesagt, du, sei mir nicht böse, aber du willst es nur hören. Ja? Das war irrsinnig witzig, sie neben mir sitzen zu haben mit einer Schlafmaske und alle haben geschaut, also alle, die irgendwie, das war, aber es war für sie voll wichtig und ich finde das auch, also ich verstehe das schon.
Das heißt, ihr da beim Applaus dann nur abwarten müssen und alles, genau. Die sind wahrscheinlich auf der Bühne, haben sie verbeugt genau.
Sie hat die Maske erst abgenommen, als das Ganze vorbei war und die Leute quasi gegangen sind.
Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst beim Expertentalk, lieber Johannes.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war auch was dabei.
Es war sicher was dabei.
Hoffentlich, ja.
Danke.
Bitte, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war ein ausführlicher Expertentalk, Olli. Da haben wir ganz viele Infos mitnehmen können.
Da war ganz viel dabei. Aber ja. Danke, lieber Andreas.
Johannes meinst du, oder?
Ah, richtig, ja, ganz genau.
Ja. Okay, da bleibt uns jetzt eigentlich, jetzt würde ich sagen, gehen wir schon langsam in die Schlussrunde. Olli, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Kennst du die, Johannes hat ja gerade gesagt, er mag die Filme nicht so sehr. Kennst du diese Filme, die drei Fragezeichen Filme? Also nicht die Fanfilme, die wir vorher besprochen haben, sondern die großen?
Nein. Habe ich nicht gesehen, nein.
Wirst du deinem Einzelkind drei Fragezeichen Folgen vorspielen?
Unbedingt und auf jeden Fall. Also gehört ja zum Kulturgut.
Sehr gut. Magst du noch was zu den Sprechern sagen?
Ja, sehr gerne. Ein paar Sachen habe ich da natürlich noch für euch. Ich bin ja ein großer Experte auch, was Synchronisation und Hörspielsprecher betrifft. Und ja, die drei Fragezeichen werden ja von der gleichen Regisseurin, von der Heike Dine Körting, regisiert. Wie sagt man da? Du bist ja selber Regisseur. Was ist das, das Zeitwort von Regisseur?
Auf Englisch wäre es directed.
Ja, wenn es directed. Und die Was habe ich vorher gesagt? Habe ich schon gesagt, dass sie die gleiche ist wie bei den Masters of the Universe Hörspielkassetten?
Ich glaube, das ist eine Folge, wo wir Masters noch nicht wirklich oft erwähnt haben.
Ja, ja, darum ist es jetzt immer ja an der Zeit. Vielleicht solltest du auch einen kleinen Jingle dafür haben oder so einen Trommelwirbel oder so. Auf jeden Fall, die hat die Regiearbeit auch für die Masters-Hörspiele gemacht. Und der H.G. Francis, der hat ja auch sehr, sehr viele Geschichten geschrieben für beide Universen, für das Drei-Fragezeichen-Universum und für das Masters-Universum. Und das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass beide Europa-Hörspiele sind. Und da haben es natürlich auf die gleichen Leute, Leute, die dort gearbeitet haben, zurückgreifen können. Und auch die Sprecher sind sehr interessant. Da gibt es zwar jetzt wenig Auftritte bei den Masters-Folgen, interessanterweise. Oliver Rohrbeck, also sie spielen so kleine Gastauftritte immer wieder mal, so Leute aus dem Volk oder so, oder Zwerge. Zwerge sind übrigens sehr, sehr lustig, Christian, oder? Ich meine, es ist zwar politisch ein bisschen unkorrekt, aber...
Ich mag Zwerge sehr gern. Ich finde, wir sollten einmal, jetzt haben wir den Doppelgänger-Podcast ausgekaut, wir machen einmal einen Zwerge-Podcast.
Ich glaube, da... Wenn es wer machen darf, dann wir.
Erzähl einmal, wir haben ja gemeinsam ein Lieblingsgif auf WhatsApp. Und jetzt, wo so die Zeit gekommen ist, wo WhatsApp so ein bisschen ausläuft, oder? Oder beziehungsweise, wo man zumindest überlegt, von WhatsApp wegzugehen, gibt es ja zwei Alternativen. Die eine ist Telegram. Da haben wir unser Lieblingsgif gefunden. Das ist das sogenannte Höfen. Wenn man auf WhatsApp eingibt, Höfen.
Dwarf.
Na, Höfen kommt da, oder? Das war die erste Geschichte, wie du den das erste Mal gefunden hast, oder?
Ja, da bin ich mir nicht mehr sicher.
Was so hast du zum Beispiel, sagst du, die Legende sagt so, dass du
ja, okay.
mir ein GIF schicken, ich wollte, glaube ich, anrufen oder wollte irgendwas von dir. Du hast allerdings gerade deiner lieben Frau und ganz Bluts, also frisch gebackenen Mutter, natürlich unter die Arme gegriffen bei der Kindeserziehung und beim Windelwechseln und dem ganzen Sex. Und wolltest mir nur kurz ein GIF zurückschicken und hast eingegeben Höfen mit Ö. Also Heinrich, Österreich, Friedrich, Nordpol. Ich glaube, das ist die richtige, wie heißt das, Spelling. Und dann ist der Höfen gekommen. Dann ist dieses GIF aufgetaucht. Und das hast du mir da geschickt. Zumindest hast du mir so erzählt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, weil ich glaube nicht, dass du mir anlügst. Und dann haben wir uns das immer hin und her geschickt, dieses Ding. Das man auf WhatsApp nicht nur unter Dwarf findet, sondern auch unter Höfen. So, auf Telegram gibt es es, aber liebe Leute, auf Signal, auf das ich jetzt ein bisschen eigentlich umsteigen möchte, hauptsächlich, finde ich dieses GIF nicht, Olli. Und das ist für mich schon ein Grund, warum ich nicht zu 100% dann auf Signal gehen kann, wenn ich dieses GIF nicht habe. Verstehst du mich?
Kannst
du
das wirklich, verstehst du das? Eigentlich der einzige Grund, ja.
Wie wirst du damit umgehen? Ja.
Nein, ich kann auch nicht umsteigen, es hilft nichts. Ich gebe gerne meine Daten der Kralle weiter, das ist mir wert, wenn ihr dieses GIF, ihr findet es, glaube ich, sogar wenn sie es unter Höfen nicht findet, unter Dwarf, also unter Zwerg auf Englisch, da findet sie es auf jeden Fall. Und das ist so, wie wenn er bei der Herr der Ringe mitspielen würde, gell? Das ist so ein großer Schädel und der sagt so, ein bisschen fragend.
Ja. Aber ja, macht er so schöne Bewegungen mit den Lippen, gell?
Genau. Du, apropos, jetzt habe ich eine wunderschöne Überleitung, wieder zurück, nämlich zu dem, was wir vorher gesagt haben, zu den Sprechern. Apropos, Zwerge und so Höfentypen, also Gollums, so Gollum-ähnlich.
Nein. Komm.
Bisschen schon, so von seiner Mimik zumindest. Und,
ja, er freut sich total
Gollum,
voll.
Und was für den Gollum spricht.
Und unterdrückt einfach die Freude der Höfen für mich. Oder er freut sich so, aber er kann nicht so zu seiner Freude so stehen. Es ist so eine Guilty-Pleasure-Freude, die er ausstreut für mich.
Der Höfen. Ja, also Schreibt uns doch in die Kommentare, was für euch der Höfen ausdrücken will. Sagt der Höfen? Sagt der Höfen? Sagt der Höfen?
Oder sagt der einfach der
Oder vielleicht.
Das kann auch sein. Du, für die Hände da draußen, die unsere Telefonnummern haben, schickt uns, ich spreche jetzt eigentlich den David an, der kann uns ja in unserer gemeinsamen...
Guter Mann.
Super Experte, ja. Der kann uns ja in unserer gemeinsamen Gruppe gerne dieses GIF schicken, von dem er glaubt, dass es der Höfen sein kann. Sehr und gerne. Die anderen, aber die nicht in irgendwelchen Gruppen sind, können es mir persönlich schicken. Oder selbstverständlich ja, meinen lieben Podcast-Partner, dem Oliver. Und auch, ich glaube, das kann man schon auch sagen, dem Dieter.
Und schickt es bitte dem Hans Hartkern. Der ist allerdings nur auf Telegram.
Da findet man, wen Höfen ist, kein Problem.
Ja, eben. Ja. Das ist sogar ein bisschen größer. Ja, voll gern, war das damit so gefreut. Bitte sucht euch den Höfen und schickt es uns.
Wir besprechen bitte in der nächsten Folge dann, was da für Höfens kommen sind. Oder ob es vielleicht sogar gar einen Gewinner gibt. Hey, ist das vielleicht ein kleines Gewinnspiel?
Ja. Kleines Gewinnspiel. Der Erste, der uns einen Höfen schickt, bekommt von uns eine die rechte und die linke Hand des Podcasts Kaffeetasse.
Ja.
Die wir dann produzieren werden und vielleicht gehen wir dann überhaupt ganz groß ins Fanartikel-Business. Steigen wir da ein dann.
Aber es muss der Richtige sein. Es kann nicht irgendein Höfen sein.
Nein, es muss schon der
Richtige sein. Ihr wisst die Rahmenbedingungen, ihr wisst, wie er ungefähr ausschauen kann. Und ja, ihr habt es natürlich... Höchstens 3 Versuche.
Und ich sage euch eins, wenn mehr als 100 Höfen daherkommen, je, also pro Podcaster, also 100 bei mir oder 100 bei dir, wenn einer von uns mehr als 100 Höfen kriegt, dann werde ich meine Telefonnummer in Podcast preisgeben, um noch mehr Höfen zu kriegen.
Das ist überhaupt eine gute Idee. Weißt du warum, Olli? Wir sollten das dann wirklich einmal machen. Aber ich glaube, du weißt... Es ist witzig, dass wir jetzt so lange über den Höfen reden, aber ich habe mir einmal ganz lang, auf die Suche gemacht nach dem Film, wo der vorkommt. Kannst du dich erinnern? Ich wollte ja mal herausfinden, wer das überhaupt ist, weil das stammt aus einem Film. Und ich bin leider wirklich nicht fündig geworden. Und ich glaube, mit Hilfe der Hände oder mit Hilfe der Freunde der Hände könnte man das vielleicht sogar schaffen, oder? Das wäre für eine Lawine.
Ganz klassische Situation für eine Telefonlawine. Genau. Ja, ganz richtig. Fragt bitte 5 Freunde von euch. Schickt das weiter, das Höfen.
Aber zuerst müssen wir mal verifizieren.
Das die Welt erobern.
Zuerst müssen wir mal verifizieren, wer das ist. Also, dass das richtige Höfen ist, das weiterschicken. Ja. Also in der nächsten Folge mehr. Das
heißt, schickt es uns.
Schritt 1 ist.
Wir geben euch wir geben euch den Weiterschick. Das grüne Licht fürs Weiterschicken, weil es der richtige Höfen ist. Und dann flut man die Welt mit dem Höfen.
Und dann werden wir den auserfinden. Und dann hoffe ich mal, dass er ein nicht nur ein Held wird, sondern dass man vielleicht sogar mal in einem Interview-Podcast haben könnten. Das wäre das Beste, oder? Das wäre ein Traum von mir.
Und er sagt nichts. Er sagt nichts, außer ganz am Schluss. Höfen. Das wäre voll schön.
So, aber das ist wirklich, bitte. Macht's das.
Ja, super. Das freut mich sehr, dass wir da jetzt am nach dem Expertentag wieder so einen schönen Spaß teilhaben. Das ist uns ja beim Luja, da ist er uns auch etwas, sage ich mal, sanft von der Klippe gestürzt, der Podcast, aber auf liebenswerte Art und Weise und das gefällt mir sehr, sehr
den
gut.
Den hast du übrigens exzellent
geschnitten, gell? Ja. Du hast ihn ja noch gar nicht gehorcht in Wirklichkeit. Aber danke. Gut.
Warum du mir sowas unterstellst, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber du wirst deine Gründe haben.
Jetzt möchte ich noch einmal versuchen, ich glaube zum dritten Mal, die Brücke zu schlagen zu den 3 Hauptsprechern. Und jetzt pass auf, bricht mir gleich die Stimme. Wer, lieber Christian, spricht, glaubst du, den Gollum?
Das weiß ich nicht. Auf Deutsch, ne? Nimmst du, ja. Na, weiß ich nicht.
Andreas Fröhlich. Und Andreas Fröhlich
ist der Justus,
die Stimme von Bob Andrews.
Meine Lieblingsstimme.
Ja. Mein Schatz. Und ja, also der spricht auch den Edward Norton zum Beispiel. Und Jens Wawracek, der Peter Shaw, der spricht hauptsächlich den Spence Olgin. Olgin, glaube ich, hast du im Nachnamen aus King of Queens. Da kennt man her. Und ja, also der läuft mir immer wieder mal über den Weg, aber nie in so prägnanten Rollen eigentlich. Da ist aber sehr, sehr prägnant. Und der Oliver Rohrbeck ist natürlich eine sehr, sehr, sehr bekannte Stimme. Und da habe ich letztens, bin ich drüber gestolpert, das habe ich nicht gewusst, dessen Mutter ist auch schon im Hörspiel-Business unterwegs. Also die ist auch schon Hörspielregisseurin gewesen oder so. Und die deswegen ist der Oliver Rohrbeck, die Stimme vom Justus, eben auch als Kinderstar fast schon irgendwie unterwegs gewesen, weil der spricht ja schon als Kind solche Rollen wie den Theo Huxtable und natürlich aktuell den Ben Stiller und solche Größen und ganz, ganz viele andere und spricht sehr, sehr viele Hör, also es dann alle drei, sehr, sehr viele Hörbücher natürlich auch ein. Unter anderem auch ein Drei-Fragezeichen-Hörbuch, was ganz witzig ist. Mhm. Weil da spricht er nämlich alle drei Rollen.
Mhm. Weißt du, welches zufällig?
Ich glaube, der Superpapagei. Nein, ich weiß, der Superpapagei.
Super, genau. Danke, Olli. Ich würde sagen, ich bin bereit für eine Banane. Und ich möchte mir es heute einmal selber stellen. Geht das auch? Nein, das musst du nicht. Nein, stell mir die Frage, bitte.
Okay.
Steht im Skript.
Ach so, wirklich? Warte, was ich habe mir gedacht, die hätte da freie Wahl, aber scheinbar ist eine Diktatur da. Das ist ja unglaublich. Banane, was ist dir lieber? Der gute. Also, das hätte ich auch gesagt. Das habe ich. Unglaublich. Ich habe da mein Handy, da habe ich in meinen auf meinen Notizzetteln habe ich in meinen Memos habe ich einen eigenen Zettel mit Bananenrubrik und da sind verschiedene Vorschläge für Bananen, denen ich also für Dinge, die ich der Banane entgegenstelle und da hätte ich halt gesagt.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Was ist dir lieber? Der gute Podcast He-Mans Machtschädel, den ihr auf allen gängigen Plattformen hören könnt? Oder Bananen?
Ganz leicht. Bananen. Gut. Speicherstadt.
Ja, und liebe Hände, eins möchte ich natürlich schon noch sagen und loswerden. Danke, dass ihr mit uns den 50er gefeiert habt. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und wir freuen uns auf die nächsten 50 mit euch Fans, mit euch Zuhörerinnen, Zuhörern, mit euch Händen.